SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Positive Überraschung auf dem Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit im September geht zurück. Im Gazastreifen und im Westjordanland hoffen jetzt vor allem die Jungparteien. Erstmals seit 14 Jahren versprechen ihre Mutterparteien Neuwahlen. Im UNESCO-Weltnaturerbe Kamtschatka liegen tote Robben und Kraken.
Als Meeresbiologe ärgert das einem immer ein bisschen, wenn immer nur in Anführungszeichen die Robben und die Vögel betrachtet werden in der Schädigung. Insofern ist das Ökosystem dort aufs Schwerste getroffen. Das ist natürlich eine absolute Katastrophe,
sagt der Meeresbiologe Nikolaus Gelbke. Alice Schwarzer. Seit 4 Jahrzehnten prägt sie die Debatte über Feminismus in Deutschland. Doch gerade jüngere Feministinnen grenzen sich zum Teil deutlich von der Pionierin ab. Sie selbst sagt dazu:
Bei manchen würde ich mir wünschen, sie würden ihre Karriere nicht auf dem Rücken von Alice Schwarzer machen, indem sie als ersten Satz immer sagen, ich bin nicht so wie Schwarzer, und sich von dieser übermächtigen Figur abgrenzen. Schwarzer sitzt in ihrem Büro und arbeitet. Ja, sie sollen doch einfach was Gescheites machen, worüber wir uns alle freuen und was uns voranbringt.
Alice Schwarzer im Tagesgespräch anlässlich ihrer heute erscheinenden Biografie um 1. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Privakovic. Diese gute Nachricht haben wir unter dem Einfluss der Corona-Pandemie nicht unbedingt erwartet. Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz hat im September etwas abgenommen. Die Wirtschaft hat sich spürbar leicht erholt. Ein weiterer kleiner Schritt in Richtung Normalität. Klaus Bonanomi.
Boris Zürcher vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO hatte heute Morgen gute Nachrichten bereit.
Die Dynamik am Arbeitsmarkt hat sich wieder etwas gefangen. Wir sehen jetzt wieder Lebenszeichen des Arbeitsmarktes.
So der Verantwortliche für Arbeit beim SECO. Die Unternehmen stellten wieder Leute ein oder bauten zumindest weniger Stellen ab als in den Vormonaten. So ist die Zahl der registrierten Arbeitslosen laut SECO wieder unter 150.000 gesunken. Die Arbeitslosenquote ist von 3,3 auf 3,2% zurückgegangen. Eine, wenn auch zögerliche Erholung, sei in den meisten Branchen festzustellen. Es scheint einen gewissen Nachholbedarf zu geben, der nun zu mehr Beschäftigung führt. Auch den Jugendlichen und den jungen Erwachsenen scheine nun der Einstieg in den Arbeitsmarkt zu gelingen, nach der Lehre oder dem Studium, sagt Zürcher mit Verweis auf die sinkende Jugendarbeitslosigkeit.
Jetzt sehen wir bei den Jugendlichen, dass doch im September ein deutlicher Rückgang eingetreten ist. Eigentlich ein normales Muster. Wir haben dem zuerst noch nicht ganz getraut und wir werden auch schauen müssen, wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt. Aber auch hier ein positives Zeichen.
Bemerkenswert ist schließlich auch der starke Rückgang der Kurzarbeit. Im April waren 1,3 Millionen Menschen auf Kurzarbeit gesetzt, ein historischer Höchststand. Die neuesten Zahlen von Ende Juli zeigen nun einen Rückgang auf noch 350.000 Menschen. Fast 1 Million Menschen hat also aus der Kurzarbeit wieder zur Vollbeschäftigung gefunden.
Wir glauben, dass die Kurzarbeitsentschädigung hier in der Covid-Krise einen unschätzbaren Beitrag zur Stabilisierung der Beschäftigung und der Einkommen geleistet hat.
Kurzarbeit habe Entlassungen verhindert. Ohne dieses Mittel hätte die Arbeitslosigkeit durchaus auf 20% steigen können, schätzt das SECO. Boris Zürcher wehrt sich gegen den Vorwurf von liberaler Seite, mit den Milliarden für die Kurzarbeitsentschädigung würden bloß Stellen künstlich am Leben erhalten.
Allein von Kurzarbeit kann ein Unternehmen, das nicht rentabel ist, wahrscheinlich nicht überleben. Also die Kurzarbeit hilft, ist unterstützend, aber nur wegen der Kurzarbeit werden, glaube ich, überholte Strukturen nicht erhalten.
Für die nächsten Monate gibt man sich beim SECO vorsichtig optimistisch. Die Arbeitslosigkeit dürfte saisonal bedingt gegen Ende Jahr zwar wieder steigen, doch gäbe es keine Anzeichen für einen erneuten, starken Anstieg.
Die weiteren Nachrichten in der Übersicht hat Ursula Vogler.
Österreich meldet so viele Corona-Infizierte wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Das Nachbarland zählte binnen 24 Stunden über 1.200 Neuinfizierte. Allein in der Hauptstadt Wien sind es mehr als 610 Personen. Wie in der Schweiz sind die Zahlen laut den Behörden nicht mit jenen vom Frühjahr vergleichbar. Heute werde mehr getestet als damals, begründet Gesundheitsminister Rudolf Anschober diese Aussage. Trotzdem sei die Situation schwierig. Auch die Schweiz verzeichnet mehr Neuinfektionen. Wie das Bundesamt für Gesundheit, das BAG, mitteilt, liegt die Anzahl bei 1172. Gestern waren es 1077. Im Kanton Tessin bleiben Nachtclubs und Tanzlokale ab morgen Abend geschlossen. Die Tessiner Regierung verhängt diese Maßnahme aufgrund der steigenden Zahl an Corona-Infizierten. Ab Samstag gilt nun auch im Tessin eine Maskenpflicht in allen Läden und Einkaufszentren, wie die Nachrichtenagentur Kiesnestia die Tessiner Regierung zitiert. Eine weitere Maßnahme betrifft die Restaurants. Dort darf nur noch im Sitzen konsumiert werden. Zudem verbannt die Regierung den Plexiglas-Gesichtsschutz. Personal und Gäste dürfen nur noch den herkömmlichen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Berner Gemeinde Moutier stimmt am 28. März erneut ab über einen Wechsel vom Kanton Bern zum Kanton Jura. Das hat die tripartite Konferenz entschieden mit den Kantonen Bern, Jura, dem Bund und der Stadt Moutier. Vor gut 3 Jahren gab es bereits eine Abstimmung. Damals sprach sich das Stimmvolk von Moutier relativ knapp für einen Wechsel zum Kanton Jura aus. Wegen Unregelmäßigkeiten wurde die Abstimmung aber annulliert. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern sprach von schweren Gesetzesverstößen sowie von fiktiven Wohnsitzen und Abstimmungstourismus. Im Hinblick auf die neue Abstimmung kontrolliert der Kanton Bern das Stimmregister der Gemeinde Moutier. Zudem werden die Abstimmungsunterlagen neu vom Bund statt von der Gemeinde verschickt. In der Schweiz sind im letzten Jahr erstmals über 1 Million Einfamilienhäuser gezählt worden, genauer 1.700.000, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. 5 Jahre zuvor gab es rund 840.000 bewohnte Einfamilienhäuser. Fast die Hälfte der Häuser werden gemäß Statistik von einer Person oder 2 Personen bewohnt. In Deutschland müssen Autofahrer, Mieterinnen und Hauseigentümer ab nächstem Jahr mehr für Benzin, Heizöl oder Gas bezahlen. Der Bundestag hat eine CO2-Abgabe beschlossen. Sie beträgt vorerst 25 Euro pro Tonne des Treibhausgases. Bis in 5 Jahren soll sie auf 55 Euro steigen. Damit wird nächstes Jahr beispielsweise das Benzin um 7 Cent pro Liter teurer. Ausnahmen soll es für Industriezweige geben, die viel Energie verbrauchen, aber gleichzeitig in einem weltweiten Wettbewerb stehen. Das vergangene Sommerhalbjahr war ein besonders gutes für Sonnenanbeterinnen und Badefans. Die Monate April bis September gehörten mancherorts zu den sonnigsten überhaupt, teilt das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie mit. So wurden etwa in Basel 1453 Sonnenstunden gezählt, nur 2018 war es dort noch sonniger. Das freundliche und verhältnismäßig trockene Wetter ließ auch die Temperaturwerte steigen. Schweizweit war es das viertwärmste Sommerhalbjahr seit Beginn der Messungen im Jahr 1864. Das Wetter. Heute und morgen ist es mit zeitweise vorüberziehenden Wolken ziemlich sonnig, in den Alpen meist sonnig, bei maximal 18 Grad.
Die Palästinenserinnen und Palästinenser können seit 14 Jahren nicht mehr wählen, seit 2006, als die radikal-islamische Hamas die Wahlen überraschend gewann. Das wollte die erfolgsgewohnte Fatah-Partei nicht akzeptieren. Es kam sogar zum Krieg zwischen den beiden größten palästinensischen Parteien. Seither ist dicke Luft zwischen der Hamas im Gazastreifen und der Fatah im Westjordanland. Unter dieser Situation leiden die Jungen am meisten. Sie fordern Wahlen und Mitbestimmung. Jetzt haben sich die beiden zerstrittenen Parteien zusammengerauft und versprechen bald Wahlen. Für engagierte Jungpolitiker ein Hoffnungsschimmer. Nahost-Korrespondentin Susan Brunner.
Rückblickend sagt der 35-jährige Raed, die Jugend sei im Konflikt zwischen den beiden großen palästinensischen Parteien regelrecht verheizt worden.
The youth of Palestine were the coal. You know what is the coal that is burned when you make barbecue?
Wir sind die Kohle auf dem Grill oder das Räucherholz, das man verbrennt.
The wood which was burned in the internal conflicts.
Die palästinensische Führung setze die Jungen für ihre Zwecke ein, ohne Rücksicht auf Verlust und ohne dass diese mitreden könnten. Raed ist Dozent für Politikwissenschaften an der größten palästinensischen Universität und ein Führungsmitglied der internationalen Jung-Fatah-Partei. Die Mutterpartei Fatah wurde vom ehemaligen PLO-Chef Yasser Arafat gegründet. Heute wird sie vom 85-jährigen Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas geführt. Es ist Zeit, dass die junge palästinensische Generation mit allem Respekt die alte herausfordert. Das findet auch der 38-jährige Ahmed, der sonst politisch mit Raed und der Fatah-Partei wenig am Hut hat. Auch er ist Politikwissenschaftler und arbeitet zurzeit ebenfalls im Westjordanland an seiner DIS. Er zählt sich zum Block der islamischen Parteien. Sich offen zur Hamas bekennen kann und will er nicht. Wer sich in den Medien zur Hamas bekennt, wird innerhalb von Stunden von der Besatzungsmacht verhaftet, sagt der zweifache Vater. Wir brauchen neue Gesichter, eine neue Führung, die nahe bei den Leuten auf der Straße ist und nicht bloß in ihren bequemen Sesseln hockt. Der Streit zwischen den Mutterparteien habe ihnen nur geschadet. Da sind sich Raed von der sozialistischen Fatah und Ahmed vom islamischen Block einig. Weder in Gaza noch im Westjordanland seien sie auch nur einen Schritt näher an ihr Ziel gekommen, einmal in einem unabhängigen palästinensischen Staat zu leben. Im Gegenteil, arabische Staaten hätten Friedensabkommen mit Israel geschlossen, ohne dafür die Zwei-Staaten-Lösung zur Bedingung zu machen, die ja als Ziel noch immer der offizielle internationale Konsens sei.
I cannot ignore the elephant in the room anyway. Which is the occupation?
Der Elefant im Raum ist die israelische Besatzung, sagt Raed. Diese habe direkte Auswirkungen auf fast jeden Aspekt ihres Alltags. Die Israelis würden ihm völlig willkürlich verbieten, nach Jerusalem zu reisen. Dafür dürfe er, im Gegensatz zu Ahmed, ins Ausland reisen. Nicht einmal verlieben dürften sich Junge ohne eigenen Staat, in wen sie wollten, sagt Raed. Wenn sich ein Palästinenser aus den Autonomiegebieten in eine israelische Palästinenserin verliebt, darf das Paar weder in Israel noch in den besetzten palästinensischen Gebieten leben. Selbst Liebe ist verboten. Einen eigenen Staat sehen sowohl Raed als auch Ahmed als einzigen Weg in eine würdige Zukunft. Nur während Raeds Fatah-Partei auf Kooperation mit den Israelis setzt, setzt die Hamas auf Gewalt gegen die Israelis. Ahmed vom islamischen Block distanziert sich vorsichtig davon. Kritik an den beiden größten palästinensischen Parteien kann gefährlich sein. Mit 20 denkt man nicht mehr gleich wie mit Ende 30. Ich habe zwei Töchter, Lin 9 und Tala 7. Das ändert schon etwas. Sorgen macht ihm, dass Neuwahlen wieder genau gleich enden könnten wie vor 14 Jahren. Würde die Hamas wieder gewinnen, würden das die Fatah, Israel und viele andere Länder nicht akzeptieren. Er hoffe jedoch, die Hamas habe aus ihren Fehlern gelernt. Und Raed sagt, er würde das Wahlresultat auf jeden Fall akzeptieren und gemeinsam eine Regierung bilden wollen. Es sind die Jungen, die als politische Gefangene in den Gefängnissen sitzen und doch nichts zu sagen haben. Warum können wir Jungen nicht Licht in die Dunkelheit der verfahrenen palästinensischen Politik bringen, sagt Raed und spricht damit auch für Ahmed. Denn diese Hoffnung haben beide.
Nahost-Korrespondentin Susan Brunner im Rendezvous. Weiter geht's in der Sendung mit diesen Themen. Surfer bekommen Atemnot und entzündete Augen. Meeresbewohner sterben. Was ist da im Wasser vor Kamtschatka im Nordosten Russlands? Totgesagte leben länger. Heinz Christian Strache, der ehemalige österreichische Vizekanzler und Hauptdarsteller im Ibiza-Video, ist zurück auf der politischen Bühne. Und Corona besiegen durch Händewaschen machen wir anders, sagen Indigene in Asien. Die Geschichte vor eins und nach dem Tagesgespräch hier im Rendezvous der oder die Gewinnerin des Literaturnobelpreises. Die Weite ist atemberaubend, die Wildnis im äußersten Osten Russlands verlockend. Die weltweit einzigartige Landschaft und Natur Kamtschatkas locken Jahr für Jahr viele Abenteuertouristen in das UNESCO-Weltnaturerbe. Zurzeit bietet sich dort aber ein trauriges Bild. Neben verendeten Robben liegen Dutzende toter Kraken, Seeigel und sonstige Meeresbewohner. Das Wasser ist gelblich und offenbar ätzend. Was genau das Massensterben ausgelöst hat, ist zurzeit nicht klar, wird aber untersucht. Präsident Putin selbst wird laufend über den Stand der Ermittlungen informiert. Wir versuchen zu klären mit dem Meeresbiologen Niklaus Gelbke, dem Chefredaktor der Zeitschrift Mare. Das örtliche Umweltministerium meldet, im Wasser seien viermal so viel Erdprodukte als normal und das Vorkommen von Phenol sei um das 2,5-fache erhöht. Das gesamte Ausmaß der Verschmutzung könne nicht bestimmt werden und WWF Russland sagt, eine gut lösliche und hochgiftige transparente Substanz treibe im Wasser. Was könnte das sein?
Ja, also ich vermute schon, dass das Phenol sein könnte. Das passt zu allen Messungen, die man so kennt über Phenole, die Wasserlöslichkeit und auch die Verätzungen, die Phenol anrichten muss. Denken, Phenol wurde früher als Desinfektionsmittel eingesetzt wurde dann aber nicht mehr verwendet, weil die Verätzungen sehr groß sind, das sind Nebenwirkungen. Insofern vermute ich sehr stark, dass die Substanz die Hauptursache ist.
Wenn das Vorkommen von Phenol um das 2,5-fache erhöht ist, eine derartig erhöhte Konzentration von Phenol, kann das natürlichen Ursprungs sein?
Nein, auf keinen Fall. Ich glaube nicht. Das würde in diesen Mengen kaum machbar sein. Vor allem Phenol ist ja ein Produkt, was für unfassbar viele Sachen gebraucht wird. Das ist ein Ausgangsstoff für fast alle Kunststoffe. Der berühmte Trabi aus der DDR wurde komplett aus Phenolharzen hergestellt. Acetylsalicylsäure, also Aspirin, kommt auch über Phenole. Es sind Insektizide, Sprengstoffe, Gerbstoffe. Es ist eine wahnsinnig wichtige Produktgruppe Phenole als Ausgang für andere Produkte. Und das legt nahe, dass es tatsächlich irgendwo einen nicht natürlichen Ursprung hat. Also es können keine Blaualgen sein oder andere Mikroorganismen, die Ursache dafür sind. Dafür stimmt die geografische Lage und auch das Wetter nicht.
In der Nähe ist offenbar Koselski. Dort wurden zu Sowjetzeiten giftige Chemikalien im Untergrund der Halbinsel gelagert. Dieser Standort hat heute keinen rechtmäßigen Eigentümer mehr. Und Greenpeace Russland sagt, auf dem unbewachten Gelände seien allein nach offiziellen Angaben etwa 108 Tonnen Pestizide und giftige Chemikalien eingelagert. Könnte es denn so etwas sein?
Genau so eine Vermutung habe ich, weil die Mengen müssen unfassbar groß sein, jetzt ins Meer gelangen. Das Meer verdünnt immer sehr schnell und darum sind die Schädigungen durch Chemikalien im Meer immer nur sehr lokal und immer nur sehr kurzfristig. Und in dem Fall geht der Vorgang ja schon seit vielen Tagen, wenn nicht Wochen. Das heißt, es müssen wirklich große Mengen ins Meer gelangen. Und das heißt schon in meinen Augen, dass eine undichte Deponie, die große Lecks hat, andauernd ihre Chemikalien, also die Phenole, ins Meer spült und vielleicht auch durch Regen weiter ausgewaschen wird. Das wirkt sehr glaubwürdig.
Welche Folgen hat denn oder hätte eine solche Schädigung von Flora und Fauna? Vor allem, es ist ja geschützte Natur dort.
Ja, als Meeresbiologe ärgert das einem immer ein bisschen, wenn immer nur, in Anführungszeichen, die Robben und die Vögel betrachtet werden in der Schädigung. Viel schlimmer ist im Prinzip, dass die ganze Nahrungskette geschädigt wird. Sie müssen sich vorstellen, Sie haben zum Beispiel die Copepoden, das sind kleine Krebsarten, die kommen bis zu, ja, sagen wir mal, 10.000 Exemplaren pro Kubikmeter vor. Und ist das Tier auf der Welt, also das mehrzellige Tier, mit der größten Individuendichte überhaupt auf der Welt. Diese Copepoden, die überall vorkommen im Meer, die sterben natürlich auch durch das Phenol. Und wenn die sterben, stirbt die ganze Nahrungskette, die darüber ist. Weil die Copepoden, diese Ruderfußkrebse, bilden eine der wichtigsten Grundlagen der Nahrungskette. Und im Grunde genommen sterben die natürlich jetzt auch durch das Gift und damit stirbt alles darüber auch, weil die keine Nahrungsgrundlage mehr haben. Insofern ist das Ökosystem dort aufs Schwerste getroffen und das ist natürlich, wie Greenpeace sagt, eine absolute Katastrophe.
Was müsste man denn machen, um den Schaden zu begrenzen und wie schnell?
Man kann wahrscheinlich wenig machen, außer man findet die Ursache. Und da muss man die Ursache bekämpfen. Das heißt, man muss wirklich diese terrestrische Quelle finden und möglichst schnell abdichten. Ich hoffe, dass da die Behörden auch genug Wille haben dahinter. Und dann muss man abwarten, bis das Meerwasser wieder so viel verdünnt hat, dass die Ursachen dann nicht mehr so stark sind. Also das dauert jetzt einfach. Und wie gesagt, man muss hauptsächlich dieses Leck finden. Das ist ganz entscheidend, um den Eintrag der Giftstoffe möglichst schnell zu unterbinden,
sagt der Meeresbiologe Nikolaus Gelbke. Der ehemalige österreichische Vizekanzler und Aushängeschild der rechtsnationalen FPÖ, Heinz-Christian Strache, sagte es letzten Herbst klar, er ziehe sich aus der Politik zurück.
Und das bedeutet, dass ich nicht nur meine Parteimitgliedschaft ruhen stelle, sondern dass ich mit dem heutigen Tag auch jegliche politische Aktivität einstelle und auch kein Amt und keine politische Funktion mehr anstrebe.
Damals keine Überraschung nach Straches Auftritt im Ibiza-Video und der darauf folgenden Regierungskrise in Österreich. Nur, die Aussage war von kurzer Halbwertszeit. Strache stellte kurz darauf eine neue Partei auf die Beine und tritt jetzt am Sonntag bei der Wahl in Wien an. Auch gegen seine alte Partei, Simon Fazza.
Gemeinsam aufstehen.
Für Wien?
Gleich mit seinem Wahlkampfsong fürs Team HC Strache sorgt er für Aufregung.
HC ist back in town, HC den Kämpfer dran, den Pion, wo sie steht.
Tönt wie die Popstar-Ikone Falco. Die Falco-Privatstiftung kündigte rechtliche Schritte dagegen an. Strache beschäftigt die Justiz ohnehin schon wegen Verdachts auf Veruntreuung und Betrug. Die Spesenaffäre hatte letztes Jahr zum endgültigen Bruch mit der FPÖ geführt. Nun stehen sich Strache und sein früherer Zögling Dominik Knepp, inzwischen Spitzenkandidat der FPÖ, mit dem identischen Programm beim Wahlduell im ORF gegenüber.
Wir haben 15 Jahre lang die Freiheitliche Partei, in einer Verantwortung geführt als soziale Heimatpartei. Und dann kommt so ein Attentat mit kriminellen Stasi-Methoden, wo man mir in Folge in den Rücken gefallen ist, wo man Verrat gelebt hat.
Ja. Ich habe aufgebaut und ich bin der Größte, ich bin der Beste, ich bin der Schönste. Ich empfehle dir mal ein bisschen Bescheidenheit.
Wenn es dann doch mal um Inhalte geht, steht's gegen die Ausländer. Die Wählerschaft, die darauf anspricht, jene, die ihre Stimme aus voller Überzeugung der rechtsnationalen FPÖ geben, Ulli Gladig kennt sie so gut wie wenige. Sie hat in ihrem Dokumentarfilm «Inland» drei Personen porträtiert, die sie vor dem Ibiza-Skandal begleitet hatte. Darunter ein Sozialhilfeempfänger, dem in dem Monat das Geld nur noch für Suppenpulver reicht. Dennoch wählt er die FPÖ, die das Sozialhilfegeld kürzen will. Ulli Gladig will verstehen.
Also dir ist dir bei den Ausländern geht's schlechter und dir geht's auch schlechter. Als allen geht's besser.
Brutal ausgedrückt, ja.
Das musst du mir jetzt erklären.
Ich kann das nicht so richtig erklären. Wenn ich weniger kriege, okay, dann kriegen wir die anderen auch weniger. Ne? Aber dafür ändert sich vielleicht auch in der Ausländerpolitik was, ne? Dass die wieder abgeschoben werden und dass nicht, überhaupt nicht so viel reinkommen oder so irgendwas. Das geht's mir eigentlich. Prinzipiell.
Regisseurin Ulli Gladig hat mit etwa 100 FPÖ-Wählern Gespräche geführt und eine Parallele entdeckt.
Nicht so einen positiven Blick auf die Zukunft. Das war eigentlich allen FPÖ-Wähler und Wählerinnen, mit denen ich gesprochen habe, gemein. Also eine negative Zukunftsperspektive. Das Gefühl haben, man macht zwar und man tut zwar viel und man bemüht sich, aber trotzdem kommt man irgendwie nicht wirklich voran.
Das Ausländerthema sei nur ein Ventil für Probleme, die die Politik nicht aufgreife.
Oft sind es jetzt gar nicht so direkt Probleme, die jetzt mit Migration zu tun haben, sondern einfach nur Frust am Arbeitsplatz, Existenzängste, nicht gesehen werden, keine Möglichkeit haben, aufzubegehren, seine Meinung zu sagen, aus Angst, den Job zu verlieren. Und also da haltet man den Mund, aber beim anderen Thema, da kann man dann alles so rauskotzen.
Und trotzdem haben sich inzwischen viele der FPÖ-Wähler abgewandt. Die Freiheitlichen kamen bei der letzten Wien-Wahl auf über 30%. Jetzt, nach der Trennung, teilen sich Strache und die alte Partei noch etwa 15% laut Umfragen. Profitieren dürfte besonders die Kanzlerpartei ÖVP, auch sie eine Anti-Ausländer-Partei. Andere gehen nicht mehr wählen. Und was ist mit dem Team HC Strache? Regisseurin Ulli Gladig.
Der Strache hat einfach sehr hartnäckige Anhängerschaft. Ich habe damals rund um Ibiza dann auch die Facebook-Seite so ein bisschen beobachtet, solange es noch gab. Oder überhaupt die FPÖ-Facebook-Seiten, was da so eine Diskussion gibt. Das hat irgendwie dann trotzdem funktioniert. Ja, man kann ja einmal angesoffen sein und der Falle wurde gelegt. Und dann schaut es her, die wollen uns unbedingt loswerden, deswegen haben sie uns die Falle gestellt. Wir sind aber trotzdem weiterhin für euch da. Es hat schon ganz gut funktioniert. Zumindest für ein paar Prozent der Wählerschaft.
Selbst wenn er die 5%-Hürde für den Einzug ins Parlament schafft, Politologe Peter Filzmaier sagt ihm ein Hinterbänkler-Dasein voraus, ohne Koalitionspartner.
Allerdings will er das auch gar nicht, die tagespolitische Arbeit in einem Parlamentsgremium. Er sieht es wohl bloß als Kommunikationsplattform für weitere politische Aktivität, ohne die Strache nicht leben kann. Und da ist der Einzug, ja oder nein, natürlich für ihn, immerhin in der Bundeshauptstadt Wien, eine Schlüsselfrage.
Sie wird sich bei der Wahl am Sonntag klären.
Simon Fazer über das Phänomen Heinz-Christian Strache. Hände waschen, um sich nicht mit Corona anzustecken. Was in der Schweiz einfach ist, kann schwieriger sein bei Indigenen, die anders leben. In den vergangenen Wochen haben sich Indigene aus ganz Asien in Online-Veranstaltungen ausgetauscht und entschieden, sie wollen andere Wege gehen. Karin Wenger berichtet.
Jedes Jahr, nachdem die Dayak die Reissetzlinge gepflanzt haben, beschwören sie in einem Fruchtbarkeitsritual die Götter. Das indigene Volk der Dayak lebt auf Kalimantan, dem indonesischen Teil von Borneo. Dort opfern sie Reis und Eier und schnitzen kleine Figuren aus Holz, die die Felder und Wälder bewachen sollen. Sie beten, dass ihre Ernte vor Schädlingen und ihre Körper vor Krankheiten geschützt werden. Auch vor Viren wie Covid-19. Um sich vor Corona zu schützen, hätten sich die Dayak gleich zu Beginn der Pandemie in die Urwälder zurückgezogen und niemanden mehr in ihre Gemeinschaften gelassen, erzählt Norman Chiban über WhatsApp. Er ist selbst ein Dayak von Kalimantan und setzt sich seit Jahren für die Rechte der Indigenen ein.
They are more resilient compared to people who live in the cities.
Die Dayak sind viel widerstandsfähiger und besser vor dem Virus geschützt als Leute, die in den Städten wohnen und eher mit dem Virus in Kontakt kommen. Die Dayak in den Wäldern leben vorwiegend von Waldfrüchten, Fischen und von Gemüse und Reis, welche sie selbst anbauen. Viele von ihnen haben Reisvorräte für ein Jahr. Das hilft auch jetzt in Zeiten des Lockdowns. Eines habe sich in den vergangenen Monaten ganz klar gezeigt, sagt Ruka Sombolingi von der indonesischen indigenen Organisation AMAN und selbst Indigene vom Volk der Toraja.
Indigenous peoples who still have control over our land, we are the one who really proved the resilience.
All jenen Indigenen, die die Kontrolle über ihr Land und ihren Wald behalten haben, geht es gut und sie können sogar noch Ernteüberschüsse mit anderen teilen. Jene jedoch, deren Land von Bergbaufirmen oder Palmölplantagen weggenommen wurde, leiden Hunger. Doch auch der Lebensraum von Indigenen, die die Kontrolle über Land und Wald behalten hätten, sei seit Beginn der Pandemie zunehmend bedroht, sagt Red Butler, der CEO von Mongabay, einer News-Webseite, die sich Umweltthemen widmet.
Illegal activity has continued. It's not like illegal logging or illegal mining has shut down.
Illegale Aktivitäten wie Bergbau, Waldrodungen und Landraub gehen weiter, haben zum Teil gar zugenommen. Denn während sich Umweltschützer und Ranger an den Lockdown halten, tun es jene, die das Gesetz brechen, nicht. Regierungen und Armeen in ganz Asien nutzten die Pandemie und die damit verbundenen Notstandsgesetze zudem, um ihre wirtschaftlichen oder militärischen Ziele, Megaprojekte, Ausbeutung von Bodenschätzen oder Landnahme nun gegen den Widerstand von Indigenen durchzusetzen, sagt Gamshim Rai vom Asia Indigenous Peoples Pact.
In India, Bangladesch, Indonesia is quite huge.
Das passiert in Indien, Bangladesch, Indonesien, den Philippinen, Kambodscha, aber auch Burma. All das hat das Vertrauen der Indigenen in den Staat noch mehr geschwächt. Für sie gäbe es deshalb eine Lehre aus den vergangenen Corona-Monaten, sagt Ruka Sombolingi von der indonesischen indigenen Organisation AMAN.
don't give up our territory.
Wir dürfen unsere Territorien nicht aufgeben. Wir müssen für unsere Selbstbestimmungsrechte kämpfen. Denn private Firmen und der Staat haben uns in dieser Pandemie nicht geholfen. Es war unser starker Gemeinschaftssinn, unser Wirtschaftsmodell des Teilens und der nachhaltigen Bewirtschaftung, die uns gerettet und geschützt haben. Zumindest diese Erkenntnis habe das Selbstbewusstsein vieler Indigenen gestärkt.
Der Bericht von Karin Wenger. Gleich eins im ersten und vierten Zeitfern Tagesgespräch, das einiges verspricht. Alice Schwarzers Autobiografie erscheint heute, genauer der zweite Teil davon. Bei Barbara Peter erzählt die bekannteste deutsche Feministin Alice Schwarzer, wie sie, die so polarisiert, eigentlich mit Kritik umgeht.
Man gewöhnt sich nicht an diese Häme, sondern man durchschaut es immer mehr und man wird eigentlich empfindsamer, ja.
Etwas andere Töne von Alice Schwarzer im Rendezvous im ersten und vierten und danach mehr zum Literaturnobelpreis, der bald in diesen Minuten bekannt werden soll. Zuerst aber zu den Schlagzeilen des Mittags mit Ursula Vogler.
Das Bundesamt für Gesundheit, das BAG, meldet für die Schweiz und Liechtenstein 1172 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Das ist der höchste Stand seit Ende März. Gestern waren es 1077. Das BAG meldet zudem zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Im Kanton Tessin bleiben Nachtclubs und Tanzlokale ab morgen Abend geschlossen, vorläufig bis Ende Monats. Dies aufgrund der steigenden Zahl an Corona-Infizierten. In Deutschland müssen Autofahrer, Mieterinnen und Hauseigentümer ab nächstem Jahr mehr für Benzin, Heizöl oder Gas bezahlen. Der Bundestag hat eine CO2-Abgabe beschlossen. Damit wird nächstes Jahr etwa das Benzin um 7 Cent pro Liter teurer.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.